Ja, lieber Herr Thierse, liebe Frau Kador, meine Damen und Herren, als ich, Sie sprachen ja schon davon, als ich Ihre Einladung zur Herbsttagung des politischen Clubs hier bei der Evangelischen Akademie Tutzing erhielt, das stimmt schon, was hier steht, habe ich einen kleinen Luftsprung gemacht. Ausgelöst wurde meine Freude, aber nicht nur allein von der Tatsache, dass natürlich die Akademie als Denkwerkstatt, Think Tank, wie das auf Neudeutsch heißt, und Impulsgeber für Politik und Gesellschaft einen legendären Ruf genießt. Er wurde schon vorher genannt, Egon Bahr, aber auch Willy Brandt haben ja hier gesprochen und Ideen entwickelt. Und auch die Aussicht, die ich gerade beim Ankommen kurz vor 17 Uhr noch genießen durfte, hier vom Westufer des Starnberger Sees auf die Alpenkette, auch die war ein wichtiger Grund, aber eben nicht allein. Und spontan reagiert und den Luftsprung gemacht habe ich aber, als mit dem Brief, den Sie mir geschickt haben, auch das Tagungsmotto verbunden war, nämlich Streit um Heimat. Das fand ich so ein überzeugendes Thema. Da wusste ich, ich musste hierher kommen, denn es ist genau dieser Diskurs, den wir, glaube ich, heute in Deutschland so dringend brauchen. Ein Diskurs, der ganz verschiedene Sichtweisen zu Wort kommen lässt. Ich bin der festen Überzeugung, dass nur wenn wir in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft eine offene und breite Debatte darüber führen, was es mit dem aktuellen Bedürfnis nach Beheimatung auf sich hat und dabei einander genau zuhören, dass wir nur dann den inneren Zusammenhalt unseres Landes und unserer Gesellschaft auch stärken können. Und es hätte keine bessere Vorrednerin geben können als Frau Kador, die uns ja vorher anhand ihrer Biografie sehr persönlich und sehr eindrücklich ihre Erfahrungen in Deutschland, mit dem Deutschsein und mit dem damit verbundenen Begriff von Heimat geschildert hat. Ich darf zugeben, ich bin 63 geboren, ich bin 69 eingeschult worden und ich zähle wahrscheinlich zu einer dieser Generationen, die zum ersten in ihren Klassen Gastarbeiterkinder vorgefunden hat, die ich gar nicht als Gastarbeiterkinder bezeichnet habe, sondern die hatten irgendwie einen anderen Namen und hatten nicht dasselbe Pausenbrot wie ich dabei, aber irgendwie gehörten die dazu. Und deswegen hat mich Ihre Schilderung, Frau Kator, auch sehr, sehr bewegt, weil es viel an Erinnerungen hochgebracht hat. Und es hat mich natürlich auch darin bestärkt, Identität und Identifikation mit und durch Heimat nochmal als politische Aufgabe verstanden zu wissen. Und Sie haben es vielleicht gesehen, vorher dann spontan in mein Manuskript reingekritzelt. Die Ausführungen von der Frau Kador werden nachher an verschiedenen Stellen nochmal aufgerufen werden müssen. Aber Herr Thierse hat es angesprochen, warum Heimat in der Politik? Und die Frage kann man wahrscheinlich nur beantworten, wenn man sich einem Politikbegriff nähert. Und ich will das mit Max Weber machen, mit keinem Geringeren als Max Weber, der das Wesen der Politik wie folgt beschrieben hat, nämlich das Streben nach, ich zitiere, Machtanteil oder nach Beeinflussung der Machtverteilung zwischen Menschengruppen innerhalb eines Staates umzusetzen. Das ist, glaube ich, eine heute noch zutreffende Definition. Und wenn man die sich annimmt, dann folgt daraus für mich die Notwendigkeit, wenn man auf die verschiedenen Gruppen in der Bevölkerung also hört, dass heute Heimat auf die politische Agenda gesetzt werden muss und dass wir deswegen auch darüber streiten müssen. Und daher möchte ich diesen Abend gerne nutzen, um Ihnen meine Überlegungen, also die Überlegungen des Bundesministeriums zum Heimatbegriff und die Grundsiege der neuen Heimatpolitik des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat vorzustellen. Ich bin danach aber mindestens so gespannt, dann im zweiten Teil der Veranstaltung auf Ihre Anregungen und eben das anschließende Gespräch mit Ihnen. Aber lassen Sie mich kurz beginnen mit einer Darlegung dessen, was ich als Heimatbegriff und Heimatempfinden definiere. Vorab vielleicht ein zentraler Satz, ein Heimatbegriff im 21. Jahrhundert vereint nämlich nach meinem Verständnis drei Dimensionen. Erstens, der Heimatbegriff hat immer, das kam auch vorher bei Frau Kator und bei der einen oder anderen Wortmeldung raus, ein Heimatbegriff hat immer eine stark emotionale Dimension, hat stark emotionale Anklänge, denn Heimat ist dort also, wir reden auch über Orte und Räume, Heimat ist dort, wo sich Menschen wohl akzeptiert und geborgen fühlen. Jeder kennt ja dieses Gefühl, irgendwo dazuzugehören und Bestandteil einer Gemeinschaft zu sein. Kein Mensch lebt allein für sich. Wir sind immer Teil einer Gemeinschaft. Und Kinder finden ihren ersten Halt deswegen im Zusammenhalt mit Eltern, mit Geschwistern und Freunden. Und meist begleiten uns diese frühen Prägungen ein ganzes Leben lang. Eine bestimmte Musik, ein Geruch, Bilder, ein Landstrich. Und wir sind von einem Moment auf den anderen tief berührt und fühlen uns zu Hause. Ein Beispiel, bin heute in München gelandet. was mache ich als Exilschwabe in Berlin? Ich kaufe hier eine Brezel. Und ich bin übrigens völlig Ihrer Meinung, Herr Thierse. In Berlin muss eine bestimmte Backform Schrippe heißen und nicht Weckle. Da war ich damals ganz tief auf Ihrer Seite. Denn es gab einen Grund, warum ich das Schwabenland verlassen habe. Und den Grund wollte ich dann nicht am Prenzlauer Berg oder in Charlottenburg wiederfinden. Da kommen wir nachher nochmal drauf, dass man Heimat auch verlagert. Aber wenn man dann in die Heimat zurückkommt, in diesen Ort, dann gibt es bestimmte Dinge, die man immer wieder haben will. Und das ist für mich immer und wird immer so sein, mit einer Butterbrezel verbunden. Das zeigt aber auch, dass wir Deutsche durch eine ganz besonders enge emotionale Bindung an unsere Herkunft, unsere regionalen Wurzeln, kurz unsere Heimatliebe geprägt sind. Und das ist, glaube ich, auch in der Literatur und in der Musik und in der Philosophie eine ganz unbestrittene Tatsache. Kaum ein anderes Land, kaum eine andere Sprache kennt deswegen einen vergleichbaren Begriff. In Amerika spricht man nicht nur von der German Angst, nein, man spricht auch von der German Heimat und meint damit einen ganz besonderen Sehnsuchtsort beschreiben zu können. Also der wird den Deutschen natürlich zugeschrieben, dass wir uns nach Orten sehnen. Wie heimatverbunden wir heute aber tatsächlich sind, das zeigt eine ganz neue repräsentative Erhebung, die wir vor kurzem im Auftrag des BMI durchgeführt haben oder durchführen ließen. Und 8 von 10 Befragten in Deutschland, 8 von 10 Befragten halten den Begriff Heimat in ihrem eigenen Leben, Denken und Handeln für wichtig oder sogar sehr wichtig. Nahezu alle gesellschaftlichen Gruppen empfinden also Heimatgefühle, das hat diese Umfrage gezeigt, egal ob jung oder alt, egal ob aus der Stadt oder aus dem Land und ganz wichtig, egal ob aus dem Osten, Norden, Westen oder Süden unseres Landes. Häufig sind es die Erfahrungen mit der Familie oder dem engsten Umkreis, ich sagte es schon, die Identität stiften und Halt bieten. Vielen geht es dabei auch um die eigene Wohngegend und die Nachbarschaft, mit der man vertraut ist. Geteilte Werte, eine gemeinsame Sprache und ein Gefühl der Sicherheit sind die Eckpfeiler des Heimatempfindens. Und wenn ich das so spontan von der Dame oder Teilnehmerin aufnehmen darf, das ist natürlich immer ein wesentlich kleiner und engerer Raum als das, was man mit Nation oder gar dem Land, ganzen Land verbindet. Die Befragung zeigte im Übrigen auch, die Zeiten als Heimatgefühl in Deutschland vor allem mit Brauchtum und Vergangenheitsritualen verbunden waren, sind vorbei. Heimat wird nicht mehr länger als Kulisse, sondern als Gestaltungsaufgabe empfunden. Die zweite Dimension des modernen Heimatbegriffs ist eine, und auch hier darf ich auf die Wortmeldung einer Teilnehmerin zurückgehen, denn es kommt ein ganz schwieriger Begriff. Das zweite Dimension des Heimatbegriffs ist eine individuell plurale. Jeder Einzelne versteht Heimat unterschiedlich und es ergibt folglich auch Sinn, dass es so viele Heimaten wie Individuen gibt, dass aber auch jeder Mensch mehrere Heimaten haben kann. Und ich bin froh, dass Frau Kator das aufgenommen hat, denn man muss in der Tat Heimat im Plural gebrauchen. Jeder Mensch hat unterschiedliche Heimaten, wenn er einen Lebensweg hat, der einen aus unterschiedlichen Räumen wegführt. Und hier kommt dann zum ersten Mal Frau Kator richtig stark wieder ins Spiel. Ich habe mich daran erinnert, was gab es denn in meinem Leben für Zuschreibungen. Wenn ich so meine letzten 55 Jahre anschaue, dann egal wen ich frage, ich bin entweder ein Ulmer, wo ich geboren bin, Ulm an der Donau, was mich automatisch zum Schwaben macht, ob ich will oder nicht. In Berlin halten mich die Leute aber für etwas, was es gar nicht gibt, nämlich für einen Baden-Württemberger. Es gibt keine Baden-Württemberger, es gibt Württemberger, Schwaben und Kurpfälzer. Aber es gibt diesen Begriff nicht. Aber dennoch, ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal eine Kultusministerin, Annette Schavan, die hatte ihre Antrittsrede im Stuttgarter Parlament, meinte es besonders gut und lag dann völlig daneben, als sie sagte, liebe Baden-Württemberger, und sich dann wunderte, dass es kaum einen Beifall gab. Ich habe, Herr Thierse hat es auch schon gesagt, in Los Angeles gelebt und in London gearbeitet und auch diese beiden Orte sind Teil meiner Heimaten. Ich habe dort Freunde, ich habe dort Orte, ich habe dort Räumlichkeiten, ich habe dort Essen, das ich immer wieder esse. Es gibt ganz bestimmte Speisen, die ich nur dort in ganz bestimmten Lokalen esse und ich fühle mich sofort zu Hause, als wäre die Zeit gar nie vergangen. Und auch das verbindet uns auf eine gewisse tragische Weise. Ich habe 1992 meine Flitterwochen mit meiner Frau als Rucksackreisender in Syrien verbracht. Ich habe die Gastfreundschaft der Menschen in Homs, in Aleppo, in Palmyra und in Damaskus kennengelernt. Und ich habe deswegen auch mitgelitten und es hat mir das Herz zerbrochen, wie dieses Land dann zerstört wurde vor mehreren Jahren. Warum? Weil ich dort war und als Fremder von für mich Fremden wie ein Gast behandelt wurde. Auch das weckt spontan Anfänge eines Heimatgefühls. Und noch ein letzter Punkt ist mir wichtig, bevor ich zur dritten Dimension des Heimatbegriffes komme. Sie sprachen in Ihrer Rede davon, dass sich vieles verändert hätte in Deutschland, dass Deutschland nicht mehr so homogen sein kann, wie das vielleicht vor 70 Jahren war. Und das war der Punkt, wo ich an Erinnerungen meiner Mutter, die nichts mit Träumen, sondern mit der Realität zu tun hatte, denken musste. Denn 1948, vor 70 Jahren, war meine Mutter frisch aus Bayern, aus Nordbayern, nach Ulm gekommen. Das waren die Nachkriegswirren. Sie hat dort meinen Vater kennen und lieben gelernt. Die haben dann geheiratet. Und meine Schwester kam auf die Welt. So weit, so gut. Meine Mutter war aber katholisch und Ulm war mehrheitlich evangelisch. Und es stellte sich die große Frage, wird das Mädchen nun, wie es eigentlich Sitte gewesen wäre, im Glauben der Mutter getauft, katholisch? Oder sollte es vielleicht besser der evangelische Glaube des Vaters sein? Und meine Mutter hatte schon nach 6 Monaten Aufenthalt in Ulm das untrügliche Gefühl, es wäre wahrscheinlich für das Kind sozialverträglicher, integrativ besser, es evangelisch zu taufen. Und so war das auch. Dann kam ich 63 auf die Welt. Jetzt kann ich meine eigenen Erfahrungen einbringen. Eine meiner ersten und untrüglichsten und mich irritierendsten, weil ich eine katholische Mutter habe, Eindrücke war, dass in der Schule sofort hieß, da wohnen die Katholiken da hinten. Und bloß nicht auf die Schule gehen, da gehen die Katholiken hin. Und auf gar keinen Fall in einen katholischen Gottesdienst gehen, da schwenken die ihren komischen Weihrauch. Und überhaupt diese Papisten. Und deswegen mit der Homogenität, ich glaube, das ist noch auch so ein Konstrukt von vielen, die jetzt so tun, als würde die Zuwanderung unsere Heimat zerstören und als hätte es mal einen vor 70, 80, 90 oder 100 Jahren vorherrschenden idealen Zustand der Homogenität gegeben. Das glaube ich einfach nicht. Das ist nicht meine praktische Lebenserfahrung. Und auch eine zentrale Lebenserfahrung war, dass meine Mutter eben auch 2 Heimaten mit sich herumtragt. Die katholische, bayerische, nordbayerische Heimat ihrer Kindheit und Jugend und dann die neue Heimat im Ulm ist evangelisch, Sie wissen vielleicht der ein oder andere, wovon ich spreche, eher frugal, pietistischen ausgerichteten Württemberg, wo die Grunddevise gilt, nicht geschimpft ist gelobt genug. Auch das ist Teil meiner Kindheit und ich habe mich immer auf die Besuche bei der bayerischen Verwandtschaft gefreut, weil dort war Lebenslust pur. Es gab Essen, so viel ich wollte, ich konnte essen, wann ich wollte, ich konnte essen, was ich wollte. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, tranken die Leute wesentlich mehr Bier und Schnaps und waren fröhlicher als zu Hause in Ulm. So viel nur zur Diversität, bevor wir Zuwanderung aus außereuropäischen Ländern hatten. Ich komme somit zur dritten Dimension des Heimatbegriffes und der hat eben, vielleicht ist die wichtigste, nämlich die soziale Bedeutung von Heimat. Heimat verbindet die Menschen und gibt ihnen Halt und Orientierung. Heimat ist deswegen auch immer eine soziale Einheit, in der Werte und Traditionen geteilt werden, in der Menschen Sicherheit und Verlässlichkeit erfahren, erlernen und praktizieren. Und Heimat ist eben nicht nur der Ort, wo wir leben, es ist auch vor allem die Art, wie wir dort leben. Diese Art zu leben in Europa, in Deutschland, in Bayern, hier am Starnberger See, diese Art zu leben, unsere offene Gesellschaft, ist Teil unserer kulturellen Identität. Die große Mehrheit der Deutschen ist zu Recht daher der Meinung, dass es in unserem Land, Herr Thierse, Sie hatten es schon angesprochen, ganz eigene, ganz spezifische kulturelle Gepflogenheiten für ein gutes Miteinander gibt, die sich auch bewährt haben. Und darum möchte ich auch diesen Abend und diese Veranstaltung dazu nutzen, nochmal daran zu erinnern, dass Bundesminister Horst Seehofer im April in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch eine Auffassung vertreten hat, die ich voll und ganz teile, nämlich dass Heimat bei diesem Zustandekommen und Bewahren von Zusammenhalt in einer Gesellschaft hierbei ein politisch wesentlich handhabbarer und wesentlich besserer Begriff ist als Leitkultur und Nation. Das hat er so geschrieben, das meint er so, das lebt er auch jedem Tag vor. Und auch hier möchte ich nochmal Frau Kato aufnehmen. Auch ich, meiner schwäbischen engen Heimat entflohen, bin der Meinung, dass Hausordnung kein guter Begriff ist. Hausordnung verbinde ich mit Kehrwoche und das gegenseitige Überwachen von Einhalten von Kehrwoche. Aber ein Begriff, den ich viel, viel lieber benutze, und der trifft es vielleicht viel besser als Leitkultur, ist, jede Gesellschaft, früher hätte man in einem anderen Teil Deutschlands zu Recht gesagt, jedes Kollektiv hat ein Betriebssystem, eine Art und Weise, wie man miteinander lebt. Und Betriebssysteme werden heute in der modernen Welt des 21. Jahrhunderts offen geschrieben. Es wird dauernd verändert und diese Betriebssystemlogik sollte vielleicht auch diejenigen sein, die unser Denken über und von Heimat bestimmt. Ich komme zurück zur Räumlichkeit des Heimatbegriffes. Wenn nämlich Heimat ein Raum der Zusammengehörigkeit ist, muss man sich fragen, welche Werte dort vorherrschen. Und welche Werte diesen Raum der Zusammengehörbarkeit dieser Heimat unverrückbar prägen und wo seine normativen Grenzen verlaufen, müssen immer wieder, dieser Raum, diese Werte müssen immer wieder neu ausdiskutiert und deswegen auch wie heute Abend ausgestritten werden. Man muss sich dauernd auf neue einigen. Und ein funktionierendes demokratisches Gemeinwesen ist also folglich auf einen fortgesetzten, offenen Diskurs angewiesen, der immer wieder neu auslotet, wo seine Leitplanken zu setzen sind. Diesen Diskurs müssen wir auf breiter gesellschaftlicher Ebene führen, denn nur so können wir Wertekonsens und Zusammenhalt immer wieder neu herstellen. Das heißt aber, und jetzt komme ich zum Kern der Frage, die hier gestellt ist, an die Adresse der Politik, sie muss die Anliegen, sie muss die Sorgen der Menschen ernst oder vielleicht wieder ernst nehmen. Und die meisten Menschen beurteilen eben die Qualität ihres Lebens in erster Linie nach dem, was sie in ihrer unmittelbaren Umgebung, in ihrem unmittelbar erfahrbaren täglichen Lebensumfeld, was sie in ihrer Heimat erleben. Und welche Perspektiven und Sicherheit der Staat und die Politik in diesem Bereich der Heimat, dieser räumlich unterschiedlich zu fassenden Dimension, gewährt und bietet. Und wie Millionen Deutsche ihre Lebenssituation und die Aufgabenerfüllung durch die Politik einschätzen, haben sie eben nicht nur an der Urne am 27. September 2017, sondern auch in den beiden jüngsten Landtagswahlen zum Ausdruck gebracht. Und so wurde vor allen Dingen durch den Ausgang der Bundestagswahl und dem Aufkommen einer sehr stark Internationalität, Diversität und Offenheit ablehnenden Partei, so wurde durch das Aufkommen der AfD eben auch ein Denkprozess ausgelöst, der dazu führte, dass sowohl Jamaika als auch jetzt die Große Koalition Heimatpolitik als eine zentrale und wichtige Gestaltungsaufgabe ansehen. Und wenn nach der Begründung, der inhaltlichen Begründung gefragt wird, so will ich hier auch ein paar Anstriche machen. In den letzten Jahren, glaube ich, sagen zu können, hat sich das Leben in Deutschland rasant verändert, für jeden und jede von uns. Das Projekt der Globalisierung, das sich in den wirtschaftlichen Eliten und für die wirtschaftlichen Eliten im wahrsten Sinne des Wortes positiv ausgezahlt hat, ist vielfach zum überragenden politischen Problem der kleinen Leute geworden, der ganz normalen Menschen. Den immensen objektiven wirtschaftlichen Vorteilen in Mark und Pfennig und Euro zu messen, den immensen objektiven wirtschaftlichen Vorteilen einer weniger, stehen heute mehr denn je tägliche subjektive Verunsicherungen und Ängste von Millionen von der Globalisierung betroffener Menschen gegenüber. Das muss man einfach so konstatieren. Und wir können dabei ganz paradoxe Phänomene und Gefühlsempfindungen notieren. Viele Menschen sehen der Zukunft nicht mehr so sorgenfrei entgegen wie vor 30 Jahren. Wer im ländlichen Raum vergeblich auf den Arzt, auf einen Internetzugang oder auf den Bus wartet, fühlt sich abgehängt. Mit jedem aufgegebenen Ort wird unser Land insgesamt ärmer. Ein Land, das sich doch durch gerade, hier merkt man das sehr stark, gerade durch seine kulturelle und landsmannschaftliche Vielfalt auszeichnet. Das ist das Land. In den Großstädten sind es wiederum vor allem der Anstieg der Mietpreise und die Verknappung des Wohnraums, die Unsicherheit verursachen. Auch immer kurzlebigere Arbeitsverhältnisse und die Entgrenzung von Arbeitszeit und freier Zeit mittels neuer Technologien lösen vielfach Unsicherheit aus. Aber es gelten auch noch andere paradoxe Dinge. Zum Beispiel, dass früher die konkrete Lebenswelt durch die Verschiedenheit der Städte und Landschaften, der gerade eben beschriebenen kulturellen, religiösen und beruflichen Milieus so vielgestaltig war, dass das Gefühl der Entfremdung, der Uniformität und der Verlorenheit im Alltäglichen weniger bestand. Heute aber droht die Lebenswelt vielfach so gleichförmig und gesichtslos zu werden, dass die Anonymität und das Unbehauste in ihr unmittelbar erfahrbar werden. Hier darf ich auch eben wieder, das war ein Zitat von Bernhard Schlink, in die Runde werfen. Wenn beispielsweise, Schlink jetzt konkretisierend, wenn beispielsweise Fußgängerzonen überall gleich aussehen, wenn die Geschäfte die gleichen Filialen der immer selben Ketten sind, wird Entfremdung konkret vor Ort erfahren. Marx wäre jetzt stolz auf mich. Entsprechend richtet sich die Sehnsucht der Menschen oft auf konkrete Orte, auf die Region, die Stadt, den Kiez, das im Nahfeld Erlebbare. Diese Orte, diese Räume, das, was wir oft Heimat nennen, sollen Individualität besitzen und Geborgenheit ausstrahlen. Das heißt, wir haben gleichzeitig die Angst vor einem raschen Wandel in ein Unbekanntes vor uns liegendes, und parallel dazu die Angst vor Verlust und Uniformität im Bekannten, im Tradierten. Zwei Impressionen, die gleich stark die Menschen verunsichern. Wie stark die individuelle Suche nach Beheimatung heute ausgeprägt ist und welche Formen sie annehmen kann, zeigt ein letztes Beispiel aus der Literatur. Der 2016 erschienene Roman, bin mir sicher, viele von Ihnen haben ihn gelesen, von Julie C., Unterleuten, auf ganz tragische, komische Weise. Julie C. präsentiert die Verzweiflung ihrer Protagonisten, die alles daran setzen, ihre Orientierungslosigkeit zu überwinden und Bodenhaftung durch Rückbesinnung auf das einfache Leben im Brandenburgischen zu gewinnen. Dass auch die Landidylle als Sehnsuchts- und Zufluchtsort ihre Tücken aufweisen kann, lernt der Leser dann nach und nach. Aber Rückbesinnung, die Sehnsucht nach dem Gestern, die Sehnsucht nach einer vermeintlich heileren, einfühlsameren Welt ist auch ein starkes Topos im Aufkommen populistischer Parteien. Wo aber findet nun der Mensch den Halt, den er sucht? Der Halt, ich hatte es schon gesagt, wird gefunden im Zusammensein mit anderen. Wir sind eben zutiefst sozial geprägte Menschen. Tief verwurzelt fühlen sich die Menschen, die sich eine Heimat teilen, die eine Heimat gemeinsam haben und mit anderen als zusammengehörig empfinden. Dafür ist es wichtig, dass Menschen eine Heimat haben oder, die Familie von Frau Kato ist ein berittes Beispiel dafür, eine zweite irgendwo aufbauen können, diese Heimat dann behalten können und auch nicht verlassen müssen. Heimat ist also immer auch etwas Transitives und bildet sich in vielen Biografien vieler Menschen ab. Dass das aber passieren kann, setzt voraus, dass Menschen und ihre Kinder auskömmlich leben können, in strukturschwächeren wie in strukturstärkeren Regionen des Landes. Und dass die Lebensverhältnisse im Land so weit wie möglich angenähert sind. Die Bedeutung möglichst gleichwertiger Lebensverhältnisse, übrigens im Grundgesetz von Anfang an angelegt, ist in der Heimatpolitik kaum zu überschätzen. Die Alltagsprobleme der Menschen anzupacken und für Zusammenhalt und gute Lebensbedingungen zu sorgen, das ist das eigentliche operative Kernanliegen der deutschen Innenpolitik. Deshalb hat die Große Koalition in ihrem Koalitionsvertrag entschieden, dass sie das Thema Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, also Fragen nach der ganz persönlichen Lebensqualität, nach individuellen Entfaltungsmöglichkeiten in den Problemregionen und nach dem Zusammenleben vor Ort, zu einem zentralen Punkt für diese Legislaturperiode macht und hat sie im Koalitionsvertrag in vielen Kapiteln als sogenannte heimatbezogene Innenpolitik bezeichnet. Dass wir uns gemeinsam erfolgreich neu orientieren können, haben wir in Deutschland in unserer jüngeren Geschichte bereits vielfach bewiesen. Angefangen von Wiederaufbau, von Flucht und Vertreibung bis hin zum Aufbau Ost, haben wir es immer wieder unter schwierigsten Voraussetzungen geschafft, dieses Land neu auf- und aber auch umzubauen und eine neue Basis für ein tragfähiges Zusammenleben zu finden. Wir sind deswegen überzeugt in dieser Großen Koalition, dass dies natürlich auch heute gelingen kann, ja, gelingen muss. Wir brauchen in Deutschland also eine Politik, die allen Bürgern möglichst wieder viel Halt, Sicherheit und Orientierung bietet. Und ich gebe sofort zu, das hat eine emotionale und narrative Komponente, genauso wie eine operative, spürbare, an politischen Instrumenten abzulesende Komponente. Und dazu will ich abschließend noch ein paar Dinge sagen. Es ist die Überzeugung des Bundesinnenministeriums und seines Ministers, dass vielleicht zu lange im Bereich staatlichen Handelns fast nur auf Effizienz und schmale Verwaltungen geachtet wurde. Ein Staat jedoch, dessen Ordnungskräfte im Kleinwagen Kriminelle im Sportwagen verfolgen sollen und dessen Kommunen in Altschulden ertrinken, hinterlässt beim Bürger keinen guten Eindruck. Daher müssen wir eine Diskussion über die Rolle des Staates und die Lebensqualität in ganz Deutschland führen. Wir müssen, ich sage das auch ganz bewusst, wissend, dass wir hier eine Audioaufzeichnung haben, wir müssen vielleicht auch einer Neuorientierung des Verhältnisses von Staat und Markt durchaus mutig und ohne Denkverbote entgegensehen. Und aufgrund dieser Ausgangslage war es von uns nur folgerichtig, eine Heimatabteilung im BMI einzurichten, die drei Unterabteilungen hat, die jeweils, wenn Sie die Titel hören, schon das Programm preisgeben, das Sie verfolgen. Wir haben nämlich drei Unterabteilungen in der Heimatabteilung, die heißen da gesellschaftlicher Zusammenhalt, gleichwertige Lebensverhältnisse und Raumordnung. Und eine erfolgreiche Heimatpolitik muss aus dieser Organisationssicht heraus drei Voraussetzungen erfüllen. Sie muss erstens gesellschaftliche Veränderungen und Probleme offen benennen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Und sie braucht zweitens den Staat als Impulsgeber. Daher hat diese Bundesregierung die Initiative ergriffen und die Gründung der Kommission gleichwertiger Lebensverhältnisse beschlossen, zu der ich gleich noch ein paar abschließende Takte sagen werde. Und sie muss drittens tragfähige Antworten auf die Suche nach Identität und Zugehörigkeiten geben und die Bürger, und hier meine ich die Altsassen, ein von mir gern gebrauchter Begriff, und die Zugewanderten gleichermaßen emotional mitnehmen. Und das löst vielleicht auch die Probleme von so mancher Problemfamilie, die in Wahrheit gar nicht weiß, wo sie hinzugehören soll und darf. Und die Heimatpolitik ist hiermit eben auch der operative Arm zur Umsetzung dieser Heimatpolitik, die Abteilung für die Politik. Ihre Aufgabe ist es, zum einen den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erhöhen und die Möglichkeit zur Identifikation mit unserem Land zu erleichtern. Hier ist vielleicht eine Bemerkung wichtig. Eine Zusammenhaltspolitik, also eine Politik der Integration mit Integrationsmaßnahmen, braucht jede offene Gesellschaft, selbst wenn sie gar keine Zuwanderung hätte. Weil offene Gesellschaften von ihrem Verständnis her immer darauf beruhen, dass möglichst viele Individuen sich individuell verwirklichen. Wenn aber jeder eventuell in verschiedene Richtungen läuft, kann das Ganze auch zentrifugale Kräfte haben. Deswegen brauchen offene Gesellschaften, die auf die Selbstverwirklichung des Individuums setzen, trotzdem Narrative und Instrumente, die das Kollektive, die das Gemeinsame, die das Verbindende betonen und wieder in den Alltag zurückbringen. Und deswegen ist es auch ein großes Anliegen unseres Ministeriums, dass Integration nicht nur immer mit Geflüchteten, mit Zugewanderten verbunden sein sollen, sondern eben auch mit den Wirkungsbedingungen einer offenen Gesellschaft. Lassen Sie mich ganz kurz noch etwas zu diesem Herzstück unserer Heimatpolitik sagen, zu den gleichwertigen Lebensverhältnissen. Dazu gibt es eine eigene Kommission. Sie wurde im Juli per Kabinettsbeschluss eingerichtet. Die konstituierende Sitzung fand auch schon statt im September. Und damit ist ein ziemlich aufwendiger Arbeitsprozess verbunden. Diese Kommission hat nämlich 6 große Themengebiete, ich nenne sie kurz kommunale Altschulden, Wirtschaft und Innovation, Raumordnung und Statistik, technische Infrastruktur, das ist Busbahn und Netze, soziale Daseinsvorsorge und Arbeit, Ärzte auf dem Land, versteckt sich dahinter, und auch Teilhabe und Zusammenhalt der Gesellschaft. Jeweils ein Bundesressort sitzt mit einem Bundesland der ganzen Sache vor. In allen Arbeitsgruppen sind alle Bundesländer und die 3 kommunalen Spitzenverbände und fast jedes Bundesministerium vertreten. Ersparen Sie mir Fragen, wie das jeden Tag so gut läuft, wie es sich hier anhört. Das ist zum Teil mühsam, aber wir werden es hinkriegen. Und diese Kommission soll bis Juli 2019, das sind jetzt noch knapp 8 Monate, einen Bericht mit konkreten Vorschlägen der deutschen Öffentlichkeit vorlegen, die dann hoffentlich auch ausdiskutiert werden. Und eines der Ziele dieser Kommission ist es, beispielsweise attraktives Wohnen, Arbeiten und Leben in Deutschland zu ermöglichen, zu einem ausgewogenen Ausbau von Infrastrukturen beizutragen und gute Rahmenbedingungen für das Zusammenleben von Jung und Alt in den Kommunen, ob groß oder klein, in ganz Deutschland zu schaffen. Jetzt werden Sie sich sicherlich fragen, geht es noch etwas konkreter? Ich werde das probieren. Wiederum an 3 Beispielen. Es ist Ziel dieser Kommission, die Kommunen zu stärken. Zunächst auch mal finanziell, weil ja dort in den Kommunen das Leben von uns allen abspielt. Es gibt keine Heimat, die nicht irgendwie mit einem Kommunalbegriff, ob Dorf, Kleinstadt, Großstadt, Metropolregion oder wer auch immer verbunden ist. Und Sie alle wissen, die Finanzkraft der Kommunen hat in Deutschland in den letzten Jahren sehr gelitten. Und ob wir hier Handlungsspielräume haben zwischen Bund und Ländern, das soll diese Kommission klären. Und Sie werden verstehen, ich bin hier vielleicht etwas optimistischer als der Bundesfinanzminister. Ich muss es auch sein. Aber ohne eine andere Ausstattung der Kommunen wird das alles sehr, sehr schwierig werden. Wir werden zweitens die Infrastrukturen zur Daseinsvorsorge verbessern. Wir brauchen nämlich neben den normalen Alltagsmobilitätsangeboten, die Sie alle kennen, Auto, Bus und so weiter, auch neue Systeme der Gesundheitsvorsorge, der Altenhilfe und der Bildung. Hier spielt Digitalisierung eine große Rolle. Telemedizin, die Möglichkeit, dass ein Arzt hier in Starnberg oder in Feldafing oder wo auch immer sich über Telemedizin, wenn er jemanden von Ihnen behandelt, am Klinikum in München anschließen kann oder bei der Charité, um eine Fernbegutachtung zu machen, wird in Zukunft von zentraler Bedeutung sein. Das würde übrigens nur gehen, wenn wir keine Mobilfunklücken und Ähnliches mehr haben. Und deswegen ist das ein Begriff, wo wir relativ schnell die Daseinsvorsorge mit konkreten Mitteln werden eingreifen müssen. Um das zu können, müssen wir aber wissen, worüber wir reden. Und deswegen wird das Land im wahrsten Sinn des Wortes neu vermessen, um nämlich einen Maßstab zu haben dafür, wo wir ansetzen müssen. Und wir sind gerade mitten in der Arbeit. Frau von Stumm kann da vielleicht später beim gemütlichen Zusammensein noch etwas sagen, wie schwer das manchmal ist, mit mir und dem Minister dort relativ schnell zu Ergebnissen zu kommen. Wir sind dabei, einen Deutschlandatlas zu erstellen. Ein Deutschlandatlas, der für Sie alle zugänglich sein wird ab nächsten Jahr, wo jeder scharf auf seinen Wohnort heruntergebrochen schauen kann, wie steht es eigentlich mit der Finanzkraft meiner Kommune, wie ist der durchschnittliche Arbeits- und Pendelweg von jemandem, der in der Kommune A lebt und in die Kommune B muss, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit, wie ist die Ärztedichte, wie viele Krankenhausbetten sind da. Und das soll für ganz Deutschland gemacht werden, denn wir können ja keine Politik entwerfen und ausrichten nach der Devise, wer am lautesten ruft, kommt dran, sondern wir müssen wissen, wo die Probleme am größten sind. Und drittens, last but not least, wollen wir mit dieser Kommission auch erreichen, dass die Gesellschaft wieder erkennt, dass sie eine solidarische Gesellschaft sein muss. Denn nur eine solidarische Gesellschaft lädt zur Identifikation ein. Und ohne ein Mindestmaß an kulturellen Grundüberzeugungen kann unsere Gesellschaft eben nicht funktionieren. Und auch hier, ich hatte es schon vor 2, 3 Sätzen gesagt, gilt der Integrationsbegriff sehr, sehr breit über alle Bevölkerungsgruppen hinweg und nicht etwa nur oder ausschließlich auf das Phänomen Zuwanderung und Migration. Gleichwohl, ich muss es im Beisein und will es im Beisein von Ali Adan Topak und Lamia Kador erwähnen, ist Teil dieser Politik natürlich auch die Wiederauflage der Deutschen Islamkonferenz, die wir in 2 Wochen gemeinsam mit Ihnen beiden in Berlin haben werden. Sie sehen, Heimatpolitik richtet sich somit an alle Bürger dieses Landes, unabhängig davon, wie lange sie hier schon leben und wo sie leben. Denn Heimatpolitik wird in dieser großen Koalition verstanden als eine gemeinsame Gestaltungsaufgabe. Ich erspare Ihnen jetzt großes politisches Eigenmarketing darüber, dass diese Regierung mehr als jede andere Regierung Geld in die Hand nimmt, um in den nächsten 3 Jahren 1,5 Millionen Wohnungen in Deutschland zu bauen. Aber nur mit mehr Wohnungen wird das Problem, dass es keine Wohnungen mehr gibt oder dass die Mieten immer teuer werden, nicht weggehen. Wir müssen schlicht und einfach Wohnungen bauen. Und wir müssen deswegen auch schlicht und einfach, und da gab es gestern den letzten kleinen Koalitionskrach, wir müssen eben auch dafür sorgen, dass jeder, egal wo er in Deutschland ist, Zugang zum Mobilfunknetz hat. Sie alle kennen das. Als ich von München hierher gefahren bin, 3 Funklöcher. Selbst in Bayern, das hätte ich gar nicht erwartet. Nein, weil ich bin jetzt kein, Sie wissen ja, wo ich herkomme, aus welchem Bundesland, aber es fällt schon auf, wenn Sie diese Karten im Deutschlandatlas anschauen. Der Spitzenreiter in all den Bundesländern ist immer wie kürzlich noch in der Bundesliga immer Bayern. In der Bundesliga hat sich einiges geändert, aber im Ländervergleich ist es schon so, die höchsten Raten bei Verlässlichkeit von Infrastruktur, bei Krankenhausdichte und so weiter und so fort, haben Sie in diesem schönen Bundesland, das sich Freistaat Bayern nennt. Ich bin aber kein bezahlter Bayern-Promoter, sondern ich gebe nur das wieder, was wir mit viel Zähneknirschen immer den anderen Bundesländern in unseren Kommissionen vorstellen müssen. Oder dürfen in dem Fall, Herr Seehofer würde sagen, dürfen, nicht müssen. Ich will abschließend nochmal dafür werben, dass diese Heimatpolitik eben in ihrer doppelten Charakteristik gesehen wird. Ja, wir wollen auch eine Erzählung den Menschen bieten, dass Heimat etwas ist, was Politik ernst nimmt, dass Politik sich nicht nur abspielt in großen globalen G20-Treffen oder in Brüssel in großen Zusammenkünften von Vertretern nationaler Politik, sondern dass deutsche Innenpolitik sich auch um die kleinen Einheiten kümmert. Das, was jeder von uns als Heimat sieht, das ist der narrative Teil. Und der zweite Teil ist das, was ich gerade beschrieben habe, die vielen Maßnahmen, die wir planen, um das Leben spürbar und nachhaltig zu verbessern. Und ich wäre ein schlechter protestantischer Vortragender, wenn ich nicht an einer evangelischen Akademie folgendes Beispiel nehmen würde, auf das ich wieder durch die Mutter von Frau Kador gekommen bin. Da war ja von einem Apfelbaum die Rede. Die spielt auch bei Martin Luther eine große Rolle, nämlich bei der Frage, was sollte man denn tun, wenn es so ganz schlimm aussieht. Und er war ja der Meinung, dann sollte man noch wenigstens einen Apfelbaum pflanzen. Deswegen, hier schließt sich Orient und Okzident ganz gut. Und deswegen lassen Sie mich zum Abschluss sagen, wenn uns das gelingt mit Heimatpolitik, mehr Zuversicht, mehr Zusammenhalt und bessere Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen, dann bin ich überhaupt nicht bange. Oder dann ist es mir nicht bange, dass Deutschland als einer der größten Gewinner, als einer der größten Nutznießer der Globalisierung, 50% unserer Wertschöpfung, also 50% unseres Wohlstandes, jeder zweite Arbeitsplatz, entsteht dadurch und wird dadurch bewahrt, dass wir mit anderen in dieser Welt Handel und Austausch betreiben. Wir leben wie kein zweites Land von der Globalisierung. Deswegen dürfen wir unsere Gesellschaft nicht zumachen. Wir dürfen sie nicht verdichten. Wir müssen den Menschen auch die Ängste vor der Globalisierung nehmen. Und wenn uns das mit dieser Heimatpolitik gelingt, dann könnten wir wahrscheinlich auch weiterhin zu einer der maßgebenden Gestaltungsnationen auch beim Besserwerden der Welt insgesamt zählen. Lassen Sie uns also in diesem Sinne weiter streiten mit und über Heimat, oder vielleicht sollte ich besser sagen über unsere alle Heimaten, denn jeder von uns hat mehrere. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.